Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Turm der dunklen Träume. Nur noch 3 Wochen. So sehr sich Reisa auf ihren ersten Besuch in Schottland freut, so sehr raubt ihr der Gedanke daran, Andrews Familie kennenzulernen, den Schlaf. In ihrem Fall ist dies nicht nur eine Redewendung, denn Reisa schläft schon seit Wochen höchstens 3 Stunden pro Nacht. Unterbrochen durch lange Wachphasen, in denen sie verzweifelt versucht, wieder zur Ruhe zu kommen. Morgens wacht sie dann vollkommen gerädert auf. Mittlerweile hat die 32-Jährige, die sonst oft Komplimente für ihr jugendliches Aussehen bekommt, dunkle Schatten unter den Augen. Und auch heute hält wieder einmal nur das starke, magische, dunkle Gebräu aus der leise blubbernden Kaffeemaschine, die in der kleinen Personalküche des Turms steht, sie wach. Der Turm, in dem sie so viele Stunden verbringt. Schnelle Reaktionen und absolute Konzentration sind das A und O an diesem Ort. Sie entscheiden über Leben und Tod. Ein mysteriöser Turm, ein vitalisierender Zaubertrank, eine um den Schlaf gebrachte Heldin. Was wie der Auszug aus einem Fantasy-Roman klingt, ist ein ganz normaler Tag im Leben der jungen Fluglotsin Reisa, die auch an diesem diesigen Donnerstagabend im Kontrollturm der Flugsicherung des Düsseldorfer Flughafens sitzt. Angestrengt versucht sie auch in dieser Schicht, gegen ihre mittlerweile chronische Müdigkeit anzukämpfen, denn Reisa liebt ihren Job und will ihn unter keinen Umständen riskieren. Die majestätisch wirkenden großen Maschinen, die funkelnden Lichter der Landebahn und nicht zuletzt die Verantwortung für das Leben und die Gesundheit so vieler Menschen geben ihrem Leben einen Sinn und erfüllen sie mit großem Stolz. In Andrew, der Pilot bei einer großen Airline ist, hat sie sich vor etwas über einem halben Jahr im Flughafencafé Hals über Kopf verliebt. Eine Liebe, die der 2,5 Jahre jüngere Mann leidenschaftlich erwidert. Entgegen des landläufigen Vorurteils gegenüber Schotten geizt Andrew weder mit romantischen Geschenken noch mit Komplimenten. Ein Umstand, dem Reisa zum Beginn ihrer Beziehung eher skeptisch begegnete, da ihr Ex-Freund sich eher durch Untreue und chronische Lügen ausgezeichnet hatte. Es musste einige Zeit vergehen, bis ihr gebrochenes Herz wieder geheilt war und sie sich mit Andrew wieder auf mehr als eine flüchtige Affäre ohne Verpflichtungen einlassen konnte. Der stets optimistische Mann war es auch, der sie gebeten hatte, ihn auf die Hochzeit seiner kleinen Schwester nach Edinburgh zu begleiten. In Raisas Wahrnehmung ist der dadurch ausgelöste Stress die Wurzel allen Übels, denn vorher hätte selbst das Konzert eines Symphonieorchesters vor ihrem geöffneten Schlafzimmerfenster sie nicht aus den Träumen zu reißen vermocht. 3 Stunden und 4 Tassen Kaffee später. Die Sonne ist längst über der Startbahn untergegangen und Raisas Spätschicht in vollem Gange. Ihr Feierabend steht vor der Tür und sie verfolgt aufmerksam die blinkenden Punkte auf ihrem Radar. Souverän koordiniert sie die letzten Starts und Landungen vom bevorstehenden Nachtflugverbot, das den Airport bis zum nächsten Morgen in eine unwirkliche Stille versinken lassen wird. Plötzlich fühlt Raisa eine nie dagewesene, überwältigende Müdigkeit. Sie reibt sich die Augen, doch ihre Lider werden schwerer. Anfangs gelingt es ihr noch, die Kontrolle zu behalten und routiniert übers Headset mit den Cockpits der startenden und landenden Flugzeuge zu kommunizieren. Doch schließlich kapituliert der Körper und ihr Kopf sinkt langsam auf das Pult. Tower XP0814, erbitte Rollfreigabe zu aktiven, klingt es krächzend aus Raisas Kopfhörern. Doch sie schläft, den Kopf auf ihre Hände gebettet. Gerade noch rechtzeitig bemerkt ein erfahrener Kollege die akute Notsituation und übernimmt sofort Raisas Aufgaben. So verhindert er die drohende Kollision einer im Landeanflug befindlichen Passagiermaschine mit dem zur Startbahn rollenden Frachtflugzeug. Erschrocken weckt der Raisa, die im ersten Augenblick vollkommen perplex zu sein scheint, und hilft ihr, sich im Drehstuhl aufzurichten. »Raisa, alles in Ordnung? Was ist passiert?«, fragt er die als besonders zuverlässig bekannte Fluglotsin besorgt. In diesem Moment tritt Raisas Vorgesetzter Thomas Button hinzu. Button ist ein Mann mit schütterem blonden Haar, einem ovalen Kopf und durchdringenden Augen hinter einer für seinen Typ viel zu großen Designerbrille. Trotz seines an einen Hamster erinnernden Aussehens hat er einen gewissen Schlag beim anderen Geschlecht. Nicht zuletzt, weil er als guter Zuhörer gilt und sich sehr großzügig gibt. Was geht hier vor sich, knurrt Button. Unterstützt von ihrem fürsorglichen Kollegen, bemüht sich die kreidebleiche Raissa, die Situation zu erklären. Doch ihr Chef scheint mehr verärgert als um sie besorgt. Das ist absolut untragbar, Raissa. Sie bringen alle in Gefahr. Darüber wird zu reden sein. Kommen Sie morgen Nachmittag um 16 Uhr in mein Office. Sie sind selbstverständlich bis zur Klärung des Sachverhalts von der Arbeit freigestellt. Was Raissas betroffen dreinblickender Lotsenkollege, der unfreiwillige Held des Abends, nicht weiß, der geschiedene Karrierist Button hat ein Auge auf Raissa geworfen. Nach einer kurzen Affäre der beiden, direkt aus dem Handbuch der Klischees, Weihnachtsfeier, Unmengen Glühwein, ein verlassener Besprechungsraum, hatte er sich in den Kopf gesetzt, ein neues Leben mit seiner über 20 Jahre jüngeren Untergebenen aufzubauen. Ein Vorhaben, das bei Raissa nicht auf Gegenliebe stößt. Schon am Morgen nach der Feier hatte sie versucht, dem offensichtlich Midlife-Crisis geplagten Mitfünfziger schonend beizubringen, dass ihr trunkenes Abenteuer ein einmaliges Erlebnis bleiben würde. Um ihn nicht zu kränken, hatte sie damals als Schutzbehauptung etwas von angeblicher Beziehungsunfähigkeit gemurmelt und den verdutzten Mann einfach stehen gelassen. Seit diesem für beide im Nachhinein unangenehmen Tag kann sich Raissa des Eindrucks nicht erwehren, dass der pedantische Button auf Rache für sein gekränktes männliches Ego aus ist und das erst recht, seitdem er von Andrew, dem neuen Mann, an ihrer Seite weiß. Von wegen beziehungsunfähig. Für ihn ist Raissas plötzlicher Schwächeanfall in erster Linie die perfekte Steilvorlage, um ihr das Leben im Tower noch schwerer zu machen. Am Nachmittag des darauffolgenden Tages erteilt er ihr hämisch grinsend eine Abmahnung und schickt sie bis auf Weiteres nach Hause. Raissa, die sowieso schon zutiefst verunsichert ist, nimmt die Entscheidung des Mannes wie erstarrt entgegen und muss ihre letzte Kraft aufbringen, um nicht in Tränen auszubrechen. Doch bereits am nächsten Morgen, nachdem sie zuvor rekordverdächtige 5 Stunden in der Geborgenheit von Andrews Armen geschlafen hat, ereilt die chronisch übermüdete Raissa der nächste Schock. Denn als sie die Augen aufschlägt, ist sie vollkommen orientierungslos. Raissa ist hellwach, kann sich aber nicht bewegen. Die junge Frau fühlt sich wie gelähmt und im eigenen Körper gefangen. Neben ihr liegt Andrew und schnarcht leise. Sie versucht, ihn anzusprechen, ihn um Hilfe zu bitten. Doch den Worten gelingt es nicht, ihren Mund zu verlassen, obwohl sie bei vollem Bewusstsein ist. Minuten voller Panik verstreichen, bis sich ihre Starre löst und sie Andrew schluchzend weckt, der sie umgehend in die Praxis ihrer Hausärztin fährt. Herzlich willkommen und hallo an alle, die zuhören, und hallo Martin.
Hallo Esther.
Wir haben immer interessante Fälle. Hier in dieser Geschichte ist es aber besonders prekär, weil es um die Sicherheit so vieler geht, wenn einer versagt. Mhm. Und das Versagen in diesem Falle ist das Einschlafen und das Schwachwerden. Hoi, hoi, hoi.
So. Einschlafen.
Naja, einschlafen, ohnmächtig werden, das Bewusstsein verlieren. Wir wissen in diesem Fall nicht wirklich, was passiert ist, aber Raissa, unsere Protagonistin, hat Schlafstörungen. Ja. Also kann schwer einschlafen, kann schwer durchschlafen, hat nur wenig Schlafzeit, der Schlaf ist nicht erholsam. Und während ihrer Schicht im Tower als Fluglotsin wird sie so müde, kann noch eine Weile dagegen ankämpfen, aber dann schläft sie ein.
Mhm. Kennst du dich mit Einschlafen aus? Oh, weißt du, wie das überhaupt funktioniert?
Wie das Einschlafen funktioniert?
Mhm. Und warum?
Warum? Was passiert? Erklär, du fragst mich ja nicht ohne Grund, du hast dich vorbereitet.
Ja, genau. Also Einschlafen ist ja super wichtig, wenn man das nicht kann, lebt man auch nicht.
Ja,
ne? Und das ist einfach der Zustand, bei dem der Körper und Geist in den Schlaf übergehen, wenn man das so sagen möchte.
Das hätte ich jetzt
und
auch
gekonnt. Es gibt ja verschiedene Schritte, die dafür notwendig sind. Und welche sind das? Entspannung.
Ach so einfach geht es. Ich dachte, du kommst jetzt mit Enzymen, die
irgendwie
fluten, um das ein oder andere auszulösen. Das Entspannen. Das Entspannen, und mit dem Entspannen ändert sich der Muskeltonus,
richtig,
die Durchblutung ändert sich.
Die Atmung wird langsamer und tiefer, der Herzschlag verlangsamt sich, ne? Mhm. Und dann setzt halt im Gehirn das Thema der Schläfrigkeit ein. Also das Gehirn sendet Signale, die einen müde machen. Und man fühlt sich dann schläfrig. Das erinnert mich jetzt irgendwie so an eine Hypnosetherapie.
Ja,
was wir hier
stimmt.
Machen. Und deine Augenlider werden schwer. Aber das passiert ja tatsächlich dann auch, ne? Also, durch den Anstieg eines wichtigen Hormons, dem sogenannten Melatonin, wird dann, also das steuert den Schlaf-Wach-Rhythmus, das Melatonin, und sorgt dafür, dass man dann einschläft. Also die Gedanken beruhigen sich, die Gedanken werden langsamer. Man denkt dann vielleicht so kurz vorm Einschlafen nochmal so über den Tag nach, und dann fängt man dann an, diese Traumphase abzudriften.
Bis man ganz kurz ans Finanzamt gedacht hat und die Steuererklärung.
Ganz vorbei. Genau. Ja.
Kann ich nochmal die Angel zurückwerfen aufs Melatonin?
Mhm.
Das Melatonin ist das Hormon, das ausströmt, wenn es draußen dunkel wird. Und das für die Schlafbereitschaft sorgt.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber ohne Melatonin kein Serotonin.
Mhm.
Also ohne Melatonin keine Schlafbereitschaft, ohne Schlaf kein Serotonin. Serotonin ist uns bekannt als das Glückshormon. Das Hormon, das uns beschwingt, das die Voraussetzung schafft, optimistischer durch den Tag zu gehen.
Also es ist, man muss sagen, ne, das ist ja wieder der Neurotransmitter, und der kommt ja im Gehirn, aber auch im gesamten Nervensystem vor. Also wenn wir jetzt bei dem Serotonin sind, und das spielt ja eine Rolle bei vielen, vielen Körperfunktionen. Mhm. Also bei der Stimmungsregulation, du hast es gesagt, also das Glückshormon. Bei niedrigen Serotoninspiegeln hat man oder entwickelt man eine Depression, Angstzustände, die auftreten können. Aber es ist halt auch wieder, wie das Melatonin, auch für den Schlaf-Wach-Rhythmus wichtig, weil das Serotonin ist ein Vorläufer von Melatonin. Ja? Und dem Hormon, das den Schlaf reguliert.
Ach so, entschuldige, ich war jetzt ganz, ich war...
Schon eingeschlafen?
Nein, ich war... Nein, ich war gedanklich in Island.
Ach,
du, das,
also ist
das, das
wirklich
kann,
hier so eine Schlaffolge?
Das kann passieren. Als ich in Island war, hat mir ein Hiking-Guide davon erzählt, dass es in Island jedes Jahr zu dramatisch Suiziden kommt, also zu Selbstmord kommt.
Mhm.
Und die Zahl ist am höchsten eben nicht, wie wir uns das vorstellen mit unseren Jahreszeiten, nicht während der Zeit der Dunkelheit im Winter, sondern die Zahl steigt jedes Jahr wieder an, wenn es wieder hell wird.
Mhm.
Weil der Körper sich so schnell nicht umstellen kann, kann ich mir das so vorstellen. Und dann gibt es viel zu wenig.
Ich glaube, dass es auch so ist, dass...
Also der Melatoninspiegel ist so hoch über diese lange Dunkelheit.
Ja.
Und dann wird es hell und dann
ich glaub, dass das,
wird die Produktion
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber es ist, glaube ich, auch so, dass die Suizidalität zunimmt, auch im Sommer. Auch hier in unseren Regionen, weil halt viele dann auch merken, dass nicht nur der Winter dafür zuständig war, dass man sich traurig und abgeschlagen und so weiter gefühlt hat, sondern dass es halt im Sommer dann vielleicht auch immer noch so ist.
Mhm.
Also schwierig, ne? Und vielleicht das Thema, es ist wieder hell, Trotzdem bin ich traurig
und depressiv. Ja, aber jetzt haben wir in einer unserer Folgen, sind wir auf Vitaminmangel und Mineralstoffmangel eingegangen. Ich plädiere wieder für das Special und haben auch da festgestellt, dass Mangelversorgung des einen oder anderen Vitamins oder Mineralstoff eben auch zu Angstzuständen führt, zu Depressionen führt. Also kommen wir wieder zum Thema Balance zurück. Es muss bei Raisa eine Disbalance geben. In jedem Fall, denn sonst würde es ihr nicht so gehen, wie es ihr geht. Und es ist ja aber auch noch ein anderes Phänomen aufgetaucht bei ihr, dass sie diese Lähmung plötzlich verspürt. Also sie wacht auf in der Nacht und dann kann sie sich nicht mehr bewegen.
Ja, das, was für Lähmung halt typisch ist, ne? Also der plötzliche Verlust der Muskelkraft in einem Teil des Körpers oder im gesamten Körper. Und was halt plötzlich aufgetreten ist, ne? Und
ja,
das kann dann halt zu einer sogenannten kompletten Paralyse oder teilweise nur auftreten, also dass ein Teil des Körpers vielleicht betroffen ist oder der gesamte Körper dann, ne?
Nachts das Phänomen, wenn man zum Beispiel mit dem Kopf, mit dem Arm über dem Kopf eingeschlafen ist.
Gut, das ist ja dann.
Dann ist Mangeldurchblutung.
Eine Mangeldurchblutung und dann hat man so ein fremde Hand oder du merkst dann irgendwie, komisch, ich bin doch alleine eingeschlafen, wieso ist denn jetzt hier eine zweite Person in meinem Bett, die meinen Kopf streichelt? Die Hand ist dann so kalt.
Das eiskalte Händchen.
Nee, aber,
aber in diesem Fall ist es ja schon, ist es deutlich besorgniserregender für unsere Protagonistin, weil es eben den ganzen Körper betrifft. Und wenn man jetzt als Arzt diese Symptome hört, woran denkt man als erstes?
Also die Frage ist, was löst Lähmung aus? Ne? Also
eine
Eine Menge, da kann man vielleicht auch nur ein paar wenige nennen. Also bei den neurologischen Erkrankungen, wie immer, haben wir häufiger schon drüber gesprochen, das Thema des Schlaganfalls, ne? Also der plötzliche Verlust der Muskelkraft aufgrund der Unterbrechung der Blutzufuhr zum Gehirn. Und dann vielleicht auch das Thema, was auch häufiger mal so in den Medien ist, das Thema der Multiple Sklerose.
Das
ist eine chronische Erkrankung, bei der das Immunsystem das zentrale Nervensystem angreift und was dann auch zu Lähmungen führen kann.
Die Myelinschicht der Nerven angreift.
Ja, oder autoimmune Erkrankungen, um vielleicht nochmal ein bisschen seltener zu werden, das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom. Ne, also eine akute autoimmune Erkrankung, die
peripheren,
also die nicht die zentralen, das zentrale Nervensystem, sondern die peripheren Nerven angreift und dann auch zu Lähmungen führt.
Und dann, wie auch in unserer Geschichte vermutet, ALS, amyotrophe Lateralsklerose, die im Übrigen nicht nur über die diese Ice Bucket Challenge vor wenigen Jahren berühmt wurde, sondern auch durch einen unserer berühmtesten Maler, Immendorf. Aus Düsseldorf, der an der Düsseldorfer Kunsthochschule auch gelehrt hat, der auch relativ offensiv mit dieser Krankheit umgegangen ist, beziehungsweise sich nicht aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, sondern so lange weitergearbeitet hat, wie es eben ging. Und zumindest in Deutschland diese Erkrankung überhaupt dann erst
bekannt gemacht hat. Ne?
Bekannt gemacht hat und auch, so perfide es klingen mag, dazu geführt hat, dass andere Betroffene diagnostiziert werden konnten. Man denkt aber auch an Entzündungen des Gehirns oder der Hirnhaut.
Ja,
hatten wir jemals die Namensgebung geklärt? Der Hirnentzündung und der Hirnhautentzündung?
Also die Enzephalitis, das sind ja, ist ja die Entzündung des Gehirns.
Des gesamten Gehirns.
Genau, oft verursacht durch Viren und das kann auch natürlich zu Lähmungen führen. Und dann die sogenannte Meningitis, also die Entzündung der Hirnhäute. Bisschen drüber. So der Schutz des Gehirns.
Der Schutz des Gehirns.
Und das ist häufig verursacht durch Bakterien, aber auch durch Viren.
Mhm.
Und kann dann natürlich auch zu Lähmung führen, im weitesten Sinne.
Es gibt auch die Hirnstammentzündung, bei der nur der Hirnstamm entzündet ist. Dieses eine Symptom, was glaube ich bei der Hirnstammentzündung oder bei allen dreien, Enzephalitis und Meningitis, vorkommen kann, ist eine Fehlstellung der Augen, dass die Patienten unwillkürliche Augenbewegungen haben, so eine Chamäleonsstellung zum Beispiel. Hast du davon jemals gehört?
Also diese Fehlstellung meinst du jetzt, oder
was? Dass es plötzlich dass man keine Gewalt mehr auf die Augenbewegung hat. Das ist auch ein Symptom für alle drei Entzündungen.
Ja, also für Entzündungen sowieso. Also du meinst vielleicht dieses, also als Symptom hast du dieses Doppelsehen. Also wenn wir jetzt gerade über die Hirnstammentzündung sprechen, das kann vielfältig sein. Du hast Fieber, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, das ist ja so eins dieser Thema. Und auch typisch bei Entzündungen der Hirnhäuten, was ja dann auch mit diesem Thema der Enzephalitis einhergeht. Mhm. Ne? Die Bewusstseinsveränderung, also diese Bewusstseinseintrübung, Verwirrtheit, Benommenheit und dann in schlimmen Fällen auch das Koma, das auftreten kann. Mhm. Und dann das Thema der neurologischen Ausfälle, also Schwäche oder Lähmung, ja, also hier unser Symptom, wo wir die ganze Zeit drüber sprechen. Die Koordinationsstörung, der Schwindel, auch das Doppelsehen, also wenn du darauf hinaus möchtest, also das kommt ja durch diese Fehlstellung, dieses unkontrollierte der Augenmuskulatur dann auch, aber auch Stuckstörungen, die eine Rolle spielen können.
Mhm.
Jetzt, wo du gerade den Kaffee trinkst.
Ach, Ingwer. Ingwertee.
Und ganz häufig einer der wichtigsten Symptome auch die Krampfanfälle, ne?
Ja. Und da denkt man aber eben auch an Tumore zum Beispiel.
Mhm.
Deshalb die bildgebenden Verfahren.
Genau. Also das können sowohl Tumore im Bereich des Gehirns, aber auch im Bereich der Wirbelsäule sein. Und die können halt den Druck auf die Nerven ausüben und so dann halt die Lähmung verursachen.
Dann denken wir bestimmt, oder ihr denkt bestimmt auch an Toxine, an Gifte.
Gifte oder aber auch Medikamente, denen man ausgesetzt sein kann. Also toxische Substanzen, also einige Gifte können halt Nerven und Muskeln schädigen.
Mhm.
Und dadurch halt die Lähmung wieder verursachen. Genauso können aber auch Medikamente als Nebenwirkung dann halt auch Nerven angreifen und dadurch zu Lähmungen führen.
Mhm.
Ja.
Und immer wieder, wir werden nicht müde darüber zu sprechen,
genau.
Elektrolytstörung, Mangel an Mineralstoffen.
Bitte. Ungleichgewichte von Elektrolyten, Kalium, Calcium, insbesondere auch Magnesium, die zu Muskelschwäche und auch zu Lähmung führen können. Ne?
Das heißt, es muss ganz genau nachgeschaut werden.
Ja, also jetzt muss die Diagnostik beginnen. Die klinische Untersuchung, eine gründliche neurologische Untersuchung, aber auch vielleicht bildgebende Untersuchungen, also mit dem MRT, CT, insbesondere des Gehirns, um vielleicht auch Entzündungsherde zu sichern. Dann aber auch das Thema vielleicht weiter zu gucken, Lumbalpunktion, Bluttests und so weiter. Das sollte kommen und ich bin gespannt, ob es kommt und wie es jetzt weitergeht.
Das hören wir jetzt im zweiten Teil.
Genau.
Die nächsten Monate sind vollgestopft mit Untersuchungen und zahlreichen Arztbesuchen. Neben den Schlafstörungen plagen die junge Frau nun auch immer wieder pochende Kopfschmerzen in einer bisher unbekannten migräneähnlichen Intensität. Von der Hausarztpraxis geht es zum Neurologen. Längst ist aus der temporären Freistellung durch ihren eifersüchtigen Vorgesetzten Thomas Button eine dauerhafte Krankschreibung geworden. In diesem Zustand, das sieht auch Raisa ein, ist es vollkommen undenkbar, als Fluglotsin über die Geschicke unzähliger Menschen zu wachen. Und auch Andrew, der sie zuerst nicht allein lassen will, sieht ein, dass eine Reise in die Highlands gerade das Letzte ist, was seiner Freundin guttun würde. Also fliegt er schweren Herzens allein zur Hochzeit seiner Schwester, ist aber bereits nach wenigen Tagen wieder an Raisas Seite. Als die ersten Fachärzte ratlos aufgeben, folgt die Überweisung in eine ambulante psychiatrische und psychotherapeutische Tagesklinik. Dort äußert die behandelnde Psychologin den ersten konkreten Verdacht. In der Anamnese hat Raisa insgesamt 3 Infektionen mit dem Coronavirus erwähnt, eine davon mit einer recht schweren Verlaufsform. Die Ärztin vermutet daher, dass ihre Patientin unter den Nachwirkungen dieser Erkrankung oder aber einer 4. nicht erkannten Covid-19-Infektion leidet. Denn die vorliegenden Symptome von Long-Covid, zu denen unter anderem chronische Müdigkeit, Erschöpfungszustände, Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten zählen, scheinen zu passen. Doch die daraufhin durchgeführten Tests bleiben ohne Befund. Ein weiterer Arzt tippt einige Wochen später auf ein chronisches Erschöpfungssyndrom, auch bekannt als Chronic Fatigue Syndrom, CFS. Leitsymptome dieser tückischen und die Lebensqualität stark einschränkenden Erkrankung, die häufig auch mit Long-Covid vergesellschaftet sind, ist zum einen eine lähmende Müdigkeit. Eine Müdigkeit, die sich auch durch unter normalen Umständen ausreichende Ruhephasen nicht verbessert, begleitet von oftmals schweren Schlafstörungen. Hinzu kommen gravierende Konzentrationsschwierigkeiten und in manchen Fällen auch Kopf- und Muskelschmerzen. Der versierte Mediziner kann Raisa ebenfalls hinsichtlich ihrer wiederkehrenden Schlafparalyse beruhigen. Denn diese als REM-Schlafstörung klassifizierte Lähmung kann zwar sehr bedrohlich wirken, ist jedoch nicht gefährlich. Bester Beweis sei die Tatsache, dass Raisas hypnopomane, also beim Aufwachen auftretende Variante der Lähmung, stets nach wenigen Minuten ganz von selbst wieder gewichen war. Das Phänomen würde darüber hinaus auch bei Gesunden auftreten und böte daher keinen Grund zur Sorge. Auf Nachfragen Andrews, der Raisa zum Termin begleitet hat, erklärt der Arzt nun noch einmal ausführlich die Kriterien für seine Diagnose des chronischen Fatigue-Syndroms, CFS, das auch als myalgische Enzephalomyelitis ME bekannt ist. Den Befund zu erheben sei schwierig und erfolge daher weitgehend durch den Ausschluss anderer Krankheiten, da es bisher keinen spezifischen Test oder bekannte Biomarker für CFS-ME gäbe. Kernsymptome seien allerdings, wie bereits zuvor ausgeführt, das Vorhandensein von anhaltender, unerklärlicher Müdigkeit, die länger als 6 Monate andauert und die nicht durch Ruhe gelindert werden kann. Zusätzlich müssten mindestens 4 weitere Symptome vorliegen. In Raisas Fall sind dies der nicht erholsame Schlaf, die sogenannte postexertionelle Malaise, also die Verschlechterung ihrer Symptome nach Anstrengung wie am Arbeitsplatz im Tower des Flughafens, Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen sowie die Kopfschmerzen eines neuen Typs und zuvor nicht aufgetretenen Schweregrads. Die Behandlung von CFS-ME, so führt der Spezialist aus, sei schwierig, da die genaue Ursache der Erkrankung noch nicht vollständig verstanden wird. Raisa werden daher Schlafmittel verschrieben, die helfen sollen, ihren gestörten Schlaf zu regulieren. Zur Linderung der starken Kopfschmerzen werden zudem nicht steroidale Antirheumatika eingesetzt. Doch die medikamentösen Therapiemaßnahmen sind nicht der erhoffte Gamechanger. Und auch das beim chronischen Fatigue-Syndrom oder myalgischer Enzephalomyelitis bewährte Aktivitäts- und Energiemanagement, PACE, eine Methode der Aktivitätsregulation, die Patienten helfen soll, Verschlechterungen ihrer Symptome zu vermeiden, bringt Raisa keine nennenswerte Linderung. Dann, an einem verhängnisvollen Donnerstagmorgen, sitzt plötzlich ihr vor Jahren verstorbener Großvater auf der Bettkante und starrt sie aus toten, dunklen Augenhüllen an. Raisa ist wie gelähmt und fühlt sich in ihrem Körper gefangen, während ein stummer Schrei ihr Gesicht zu einer entsetzten Maske erstarren lässt. Also wir haben es auf jeden Fall mit einer Erkrankung zu tun, die mit Schlafmedizin zu tun hat. Mhm. Ich möchte aber jetzt erstmal darauf eingehen, dass Raisa von ihrem Großvater besucht wird. Ist das jetzt eine Verbindung ins Jenseits gewesen und ein Besuch des Geistes, der Seele des Großvaters? Steckt in Raisa eine Schamanin? Oder habt ihr als Mediziner da einen anderen Zugang?
Also manchmal sehen oder hören Menschen wirklich Dinge, die nicht da sind. Also insbesondere, wenn sie gerade einschlafen oder aufwachen. Mhm. Und das kann dann auch ziemlich unheimlich sein. Ne?
Ja,
man fühlt sich dann oft, das fühlt sich dann oft sehr, sehr echt auch an, ja, als wenn das da ist. Und diese Erlebnisse nennt man hypnagogische oder hypnopompe Halluzination. Also es gibt wirklich einen Fachbegriff dafür. Hypnagogische Halluzination nennt man das. Und das ist beim Einschlafen und diese, also das sind Halluzinationen, die beim Einschlafen auftreten. Und man sieht dann Gestalten, Schatten oder Geräusche, die
und
man auch richtig
sich noch
wahrnimmt,
ja,
und für echt
genau,
hält.
Ja.
Und was sind die Ursachen hier? Das ist häufig Stress, Schlafmangel und auch bestimmte Medikamente, die hier eine Rolle spielen können, die solche Erlebnisse auslösen können.
Mhm.
Und wenn man aufwacht, das sind diese sogenannten Hypnopompen-Halluzinationen.
Woher kommt das Pomp? Weißt du das? Pomp, ich bin wach, aber nicht wirklich.
Pompe. Müsste ich selber nochmal nachgucken,
Pompe.
Kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ihr da draußen gerne
also
mal nachgucken.
Ja.
Aber das sind Halluzinationen, die auftreten, wenn man gerade aufwacht. Und ähnlich wie beim Einschlafen kann man dann auch wieder Dinge sehen und hören, die nicht wirklich da sind. Auch hier wieder Stress und insbesondere Schlafmangel spielen hier eine große Rolle. Und,
oder man ist in einer Zwischenwelt gefangen.
Ja. Beiden ist gemeinsam, dass die wirklich sehr realistisch sind und auch Angst im Nachhinein auslösen können. Man hat dieses Thema dieser, man nennt es Schlafparalyse, also dass man sich nicht bewegen kann und auch nicht sprechen kann, obwohl man wach ist. Das ist diese, man nennt das Schlafparalyse, ja, diesen Zustand.
Wie so ein Locked-In, das heißt, das Bewusstsein ist da, man kann aber überhaupt nicht, man kann den Körper nicht kontrollieren.
Man ist dann auch wach und merkt, was passiert.
Man hat eine,
aber man kann nicht reagieren.
Mhm.
Ja. Und
angsteinflößend.
Warum passiert das? Also guckt man auf die Schlafphasen, also das sind ja Erlebnisse, die oft während der Schlafphase des REM-Schlafes auftreten, in der man wirklich lebhaft träumt.
Mhm.
Ne? Und dann gibt es diesen Übergangszustand, also wenn das Gehirn vom Schlaf zum Wachsein wechselt.
Mhm.
Und dann kann es einfach durcheinander kommen. Ne? Und dann die Traumbilder mit der Wachwelt, die fließen dann so ineinander. Ne?
Und inspirieren sich gegenseitig.
Ja, das ist quasi so, als ob das Gehirn uns einfach einen Streich spielt und erzeugt dann Bilder und Geräusche, die nicht da sind. Aber das ist halt schon sehr unheimlich.
Sagt
vielleicht
ihr
hat das
Mediziner.
Auch so ein bisschen was mit der Geisterwelt zu tun.
Ja, vielleicht ist es dann nur so ein Übergang in die Beyond.
Was kann man tun dagegen? Also wenn man darunter leidet, also erstmal ist wichtig, das Thema der Schlafhygiene, also ein guter Schlaf, regelmäßige Schlafzeiten, gute Schlafgewohnheiten, Stress reduzieren.
Mhm.
Ja, ist häufig im Job oder wenn man viel um die Ohren hat, auch schwierig.
Ich finde es seltsam, dass man von Schlafhygiene spricht, Sauberkeit. Mhm. Ich hätte eher gedacht, dass man, eben Schlafgewohnheiten, das klingt sympathisch.
Mhm.
Schlafhygiene klingt für mich seltsam.
Ja gut, da geht es ja einfach darum, um das Thema Gewohnheiten, Rituale durchzuführen.
Wie schön, dass du das sagst, Rituale. Die sind für uns tatsächlich wichtig.
Ja, zum Beispiel die Schlafumgebung. Gut, du wohnst ja auf Mallorca.
Mhm.
Ist ja wahrscheinlich immer warm auch. Also wichtig ist ja ein Schlafzimmer, das dunkel ist, ruhig und kühl. Und das ist auch ein Thema der Schlafhygiene, aber auch eine bequeme Matratze und auch bequeme Kissen gehören dazu.
Besser kein laufender Fernseher.
Ja.
Oder noch das Handy, das an ist.
Bildschirmzeiten, also gerade das Thema des blauen Lichts vom Fernseher, Computer, Handy und so weiter, das sollte vermieden werden. Das sind so Themen, die da wirklich eine Rolle spielen.
Ein wunderschönes Ritual oder ein sehr eingreifendes Ritual ist eine Dusche, bevor man ins Bett geht. Keine heiße Dusche, sondern eine lukewarm, lauwarme Dusche, die einen vom Gefühl her eigentlich nochmal wach macht. Es führt dazu, dass man vielleicht 20 Minuten später einschläft, als man das sich vorher gedacht hat, aber dafür schläft man sehr viel besser.
Du hast wir haben ja gerade auch dieses Thema Stress nochmal angesprochen und du bist ja eine absolute Verfechterin der Meditation und des Yogas.
Ja,
also machst du das regelhaft am Abend?
Ich versuche es. Ich schaffe das nicht immer. Ich kann aber absolut felsenfest hier sitzen und sagen, es hilft. Mhm. Natürlich hilft es. Abends den Körper nochmal durchbewegt zu haben, auch gedehnt zu haben und eine kurze Meditation verändert alles. Es verändert dein ganzes Leben. Es verändert den gesamten Bezug zu Schlaf verändert es. Und diese Dusche aber eben auch, also ich würde jetzt da ich es aus Indien habe, aus Indien habe ich mitgebracht, diese lauwarme Dusche. Wir bestehen zu 70% aus Wasser. Mhm. Und wenn Wasser unseren Körper umspielt, an uns herabrinnt, dann nimmt es, und spürbar, das kennst du sicher auch, nimmt es Spannungen mit sich. Aber es sorgt eben auch dafür, dass das Wasser in uns sozusagen klärt, die Moleküle sich anständig in Ordnung wieder ausrichten können und dass alles, was in Unordnung ist, wieder klar wird, wenn man sich das ein bisschen so vorstellt wie ein aufgewühlter, trüber Teich, das Wasser, das über uns drüber läuft, bringt das Aufgewühlte in uns wieder zu Klarheit. Mhm. Und es ist dann diese Klarheit, bei der wir vielleicht meinen, oh, jetzt bin ich aber sehr wach, aber die mündet in, boah, jetzt schlafe ich aber ganz schnell auch ein.
Mhm. Ja gut, da gibt's ja dann andere, die dann andere Rituale einsetzen, zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, hier der Kakao am Abend oder die lauwarme Milch oder sowas, ne?
Ja, Milch.
Lass aber den Kaffee und den Alkohol bitte weg.
Steigen.
Genau, das sind ja so Themen, die dann auch eine Rolle spielen beim Schlafen.
Der Alkohol am Abend, der einen eigentlich erst müde macht,
aber
dann so herrlich entspannt.
Das Durchschlafen total durcheinander bringt, ne? Mhm. Und, also das kennt wahrscheinlich jeder, der da mal irgendwie durchgezecht hat oder so und dann gut einschläft, aber dann eine wirklich unruhige Nacht dann auch bekommt. Sack
kaputt und dann wird's unruhig.
Ja.
Also nun, dem berühmten Entspannungswein dann eher doch am frühen Abend, also eine Zeitspanne lassen, bevor man dann tatsächlich ins Bett geht.
Ja, aber wir haben es jetzt ja angesprochen, also hier ist dringend notwendig, auch vielleicht nochmal richtig den Schlaf anzugucken. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, das Thema der Schlafmedizin. Also das ist ja auch ein ganzer Fachbereich mittlerweile, die sich einfach mit der Diagnose und der Behandlung von Schlafstörungen und schlafbezogenen Atmungsstörungen, auch ganz wichtig, dann befasst und soll helfen, herauszufinden, was los ist und auch die Schlafqualität dann zu verbessern und halt dadurch die Lebensqualität vom Patienten zu steigern. Also wir haben ja auch schon mal in einer der Vorfolgen mal über dieses Thema der Schlafapnoe gesprochen. Mhm. Und also wenn du dann plötzlich irgendwie so eine Atempause von mehreren Sekunden bis halber Minute oder sowas dann hast und das dann häufiger in der Nacht, dann kann man sich auch vorstellen, dass am nächsten Tag irgendwie
Erschöpfung groß ist.
Genau, man nicht ausgeruht ist, man total platt ist. Mhm. Und deswegen ist halt dieses Thema der Schlafmedizin schon sehr, sehr wichtig und vielleicht nur noch mal kurz angeschnitten. Also wir haben ja verschiedene Schlafstörungen, die eine Rolle spielen, die sogenannte Insomnie, also chronische Schwierigkeiten beim Einschlafen oder Durchschlafen, die dann auch zu Tagesmüdigkeit und zur Beeinträchtigung des Alltags führen.
Insomnia, es gibt Insomnia. Ein Buch von Stephen King, das heißt Insomnia, da geht es um einen älteren Herrn, der nicht mehr schläft, der an seinem Fenster sitzt und die Nacht betrachtet. Ist ein abenteuerliches, ein tolles Buch.
Habe ich nie gelesen.
Mhm. Insomnia, die Schlaflosigkeit.
Ja, ich habe die durch die kleinen Kinder. Dafür brauche ich nicht andere.
Ja, das kennen wir alle mit kleinen Kindern.
Das ist schon, also ich meine, wo wir gerade von dem Geist am Bett gesprochen haben. Mein Kleiner, der schläft in seinem Zimmer, dann kommt der nachts dann rüber und du liegst dann im Bett und irgendeiner klopft dir dann so auf die Schulter. Dann machst du die Augen auf und guckst in so zwei kleine Knopfaugen. Ja. Die gucken dich an und beide dann. Ja, das ist.
Aber dass er dich vorher antippt, dass er so. Ja, immerhin, höflich ist,
sagt aber nichts.
Dass er nicht ins Bettchen springt, ja, sofort. Also in dein Bettchen, ja, in euer Bettchen.
Kein Wort und dann gucken wir uns beide an und wissen, das wird wieder eine unruhige Nacht.
Ach ja. Ach, ich bin ja großer Fan vom Eltern-Kinder zusammenschlafen.
Ja, du hast ja gesagt, am besten so eine 3-Meter-Matratze und alle ins Bett. Und die sind ja früh genug dann raus.
Eben, sie werden nicht ihr Abitur machen oder überhaupt ihren Schulabschluss und noch in deinem Bett morgens aufwachen. Da kannst du dir sicher sein. Ich habe das in Sri Lanka gelernt. Als ich in Sri Lanka war, hat mich ein Freund gefragt, weil ihm eben, der ist Guide, eine Touristin von einem Buch erzählt hat. Und dieses Buch, dieses Jedes Kind kann schlafen lernen.
Ja.
Auch das ist ein schönes Special. Und er sagte, das können wir hier gar nicht verstehen. Bei uns schlafen die Kinder, wir schlafen immer alle in einem Raum. Was ist denn, wenn eure Kinder schlecht träumen und dann seid ihr nicht da, dann hört ihr die nicht. Oder wenn die Schwierigkeiten haben, also nee, also mindestens bis 10, 11, 12 wird bei uns zusammengeschlafen. Du, ich bin sowas von entspannt nach Hause geflogen, habe diese Riesenmatratze besorgt und ab da war Ruhe, alle waren glücklich. Ich bin nicht durchs Haus gewandert nachts zu meinen Kindern. Die sind nicht gewandert, die hatten keine Angst. Und keines der Kinder hat gelernt, dadurch, dass es im eigenen Zimmer bleiben musste, dass es einfach sich, weil das ist das, wie ich das übersetze, ein Kind lernt dadurch, gut, am Ende bin nur ich da. Sonst hilft mir niemand und ich muss für mich selber klarkommen. Das lernt ein Kind. Aber das ist ein schönes Thema, über das man sich auseinandersetzen kann. Aber wir wollen ja zurück zur Schlafapnoe, das ja Gott sei Dank keiner von uns hat. Oder?
Schnarchst du?
Ich hoffe nicht. Ich habe mich.
Komm, du kannst mir das verraten. Zur Not schneiden wir das raus.
Dir, pass auf. Ich verrate dir. Ich habe in der Halswirbelsäule 2 Bandscheibenvorfälle und mir ein sogenanntes Schmetterlingskissen zugelegt. Und dieses Schmetterlingskissen hat offensichtlich zu einer Haltung geführt, dass ich wach geworden bin und eine Erscheinung hatte. Die Erscheinung war folgende. Wer ist denn bitte hier und schnarcht neben mir? Ich bin doch alleine ins Bett gegangen und dann wurde mir klar mit offenen Augen und offenem Mund, dass ich dieses schreckliche.
Ja, aber das kenne ich, das Phänomen, ja. Wenn man dann selber feststellt, dass man schnarcht.
Was? Nein, oh mein Gott, oh nein. Gut, ich habe mir ein anderes Kissen besorgt.
Okay, dann kriegst du es wenigstens nicht mehr mit jetzt.
Ich glaube tatsächlich, dass es, ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht vorkommt. Das ist mir aber auch schon mal im Flugzeug passiert. War ganz, ganz leise. Also nur ein seltsamer Handelsbruch.
Frau Schwein. Die alle stehen um dich rum. Und dann, ja.
Ach, so schön, dass wir kurz herzlich lachen können.
Also, was ich zum Beispiel ganz häufig auch noch in der Praxis immer gesagt bekomme, es gibt Leute, die über dieses Thema dieser Restless Legs, also die unruhigen Beine, ne?
Ja.
Also dass man im Bett irgendwie diesen Drang verspürt, die Beine bewegen zu müssen.
Hast
ne?
du das mal gehabt?
Ja.
Das ist unfassbar. Bei mir war es Eisenmangel. Zur Ruhe.
Ja. Und es gibt verschiedene Ursachen dafür. Also es gibt wirklich auch genetische Ursachen dafür, für das Restless-Legs-Syndrom. Da tritt das halt ganz häufig auch in Familien auf. Du hast es gesagt, der Eisenmangel, niedriger Dank, Eisenspiegel, aber auch chronische Erkrankungen, also Nierenversagen, Diabetes, Parkinson auch als Thema. Aber auch Medikamente spielen da eine Rolle. Und in der Schwangerschaft haben das Frauen relativ häufig, auch als so ein vorübergehendes Restless-Legs, ja. Insbesondere auch im letzten Trimester.
Ja.
Also da wollen wir mal die Frauen, die jetzt so im letzten Trimester sind, beruhigen. Da
geht
kommt das
vorbei.
Schon mal vor. Genau. Und das ist so unangenehm. Also das ist ja so ein Kribbeln, Ziehen, Stechen,
Pieken, alles, ne?
Dieses Zucken, Ameisenlaufen,
unwillkürliches Zucken.
Und dann diesen Bewegungsdrang, dass man immer das Bedürfnis hat, die Beine zu bewegen.
Und so eine
innere schlimme Unruhe, die dann entsteht.
Und furchtbar. Und man wirklich ganz, ganz müde sein kann und plötzlich geht das los. Piek, zieh, bap, tick, tap. Schlimm.
Aber hier vielleicht als Tipp, Bewegung, also regelmäßige Bewegung kann helfen, die Symptome dann auch zu lindern. Dehnen und massieren, vor allen Dingen auch vor dem Schlafengehen der Beine, ne?
Ja.
Und warme oder kalte Kompressen können helfen. Und auch wieder hier das Thema der Schlafhygiene.
Absolut. Aber bei einem Eisenmangel, da hilft weder Dehnen noch Bewegen noch irgend.
Das muss man dann einmal feststellen, ne?
Ja, also auf jeden Fall abklären lassen und sich dem nicht überlassen.
So, jetzt gucken wir uns mal, glaube ich, den dritten Teil an, oder?
Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben es mit Schlaf zu tun. Ich bin gespannt.
Ja.
Neben der schockierenden halluzinatorischen Erscheinung ihres geliebten Opas, die auch mit den Symptomen der Schlaflähmung erklärt werden kann, verschlechtert sich Raisas Zustand trotz eines neuerdings äußerst gesunden Lebenswandels und der fortgesetzten medikamentösen Therapie weiter. Immer häufiger schläft sie tagsüber zu den unpassendsten Zeiten ein und traut sich deshalb kaum noch aus den eigenen vier Wänden. Andrew, der als Berufspilot viel unterwegs ist, tut in seiner freien Zeit alles in seiner Macht Stehende, um die tiefe Verzweiflung seiner Freundin zu mildern. Doch ihre früher so unbeschwerte gemeinsame Zeit wird durch Raisas ständige Erschöpfung und die damit verbundene Reizbarkeit überschattet. Weil die verschriebenen Medikamente kaum anschlagen, hat Raisa mittlerweile nicht nur das Vertrauen in den eigenen Körper, sondern auch in den Arzt und dessen Diagnose verloren, und sie beschleicht immer mehr das Gefühl, dass etwas anderes hinter ihren Symptomen steckt. Währenddessen gibt der nachtragende Thomas Button nicht auf und nutzt jede Gelegenheit, um Raisa und ihre Beziehung zu Andrew weiter zu torpedieren. So schickt er ihr regelmäßig SMS, in denen er sie nur auf dem Laufenden halten will, damit sie während ihrer hoffentlich lediglich vorübergehenden Abwesenheit nicht den Kontakt zum Team verliert. Darin berichtet ihr Vorgesetzter auch immer wieder von der außergewöhnlichen Performance ihrer Krankheitsvertretung, was in Raisa die Sorgen heraufbeschwört, sie könne ersetzt werden. Doch Thomas Buttons Nachrichten sind so geschickt formuliert, dass er sich mit ihnen weder juristisch noch moralisch angreifbar macht. Als er sie dann ein paar Wochen später zu einem Gespräch über ihre berufliche Zukunft in sein Büro einlädt, macht die übermüdete Raisa den großen Fehler, alleine zu erscheinen. Nach kurzem Smalltalk, der die vollkommen erschöpfte und nahezu wehrlose Raisa dazu verleitet, ihm von ihrer Halluzination zu erzählen, entpuppt sich ihr Gegenüber schlagartig als perfider Meister der Manipulation und des Gaslightings. Button beginnt Raisa unverhohlen psychische Probleme einzureden. Probleme, für die er, davon ist er fest überzeugt, die einzige Lösung ist. Schließlich verliert der sonst souverän und selbstkontrolliert wirkende Mann seine Kontenance und lässt die Maske fallen. »Ich will, dass du dich von ihm trennst, Raisa. Der Typ ist nicht gut für dich. Hier pfeifen doch alle Spatzen von den Dächern, dass er fast jede seiner Stewardessen vernascht. Sieh doch ein, dass ich es bin, den du brauchst.« Raisa ist entsetzt und weigert sich mit aller ihr noch verbliebenen Widerstandskraft. »Es ist vorbei, Thomas. Ich liebe Andrew. Er ist meine Familie. Lass mich endlich in Ruhe.« »Ich habe dir goldene Brücken gebaut und versucht, dir trotz deiner Geisteskrankheit zu helfen. Jetzt kann ich nichts mehr für dich tun,« erwidert Button mit eiskaltem Blick. Schockiert verlässt Raisa unter den mitleidigen Blicken ihrer Kollegen das Büro. Zu Hause angelangt, schwappt eine Welle von Wut und Traurigkeit über Raisa hinweg. Sie beginnt ungehemmt zu weinen und sackt dann unvermittelt schlafend zusammen. Andrew, der im Nachbarzimmer das dumpfe Geräusch hört, findet sie auf dem Wohnzimmerboden und trägt die völlig erschlaffte Frau ins Bett. Doch nur eine Stunde später erwacht Raisa wieder aus ihrem unruhigen Schlaf und beginnt verzweifelt damit, im Internet nach Antworten zu suchen. Dort stößt sie auf einen Artikel über seltene neurologische Erkrankungen. Der Artikel erwähnt das in der Nähe gelegene Zentrum für seltene Erkrankungen der Uniklinik RWTH Aachen. Fasziniert von den im Online-Artikel beschriebenen Symptomen, die ihrer eigenen Situation in vielen Aspekten ähneln, entschließt sich Raisa, Kontakt mit dem ZSE aufzunehmen und tippt mit zitternden Fingern eine detaillierte E-Mail, in der sie ihre ausweglos erscheinende Krankheitsgeschichte schildert. Zu ihrer großen Freude erhält sie schon wenige Tage später eine Antwort von Professor Martin Mücke, dem Leiter des Aachener Zentrums, der großes Interesse an ihrem Fall zeigt und sie nur 7 Wochen später zu einer gründlichen Untersuchung in die Universitätsklinik einlädt. Nach einer gründlichen Anamnese, der Durchsicht ihrer Krankenakte und zahlreichen Untersuchungen, bei denen auch ihr Schlafverhalten überwacht wird, vermuten Mücke und sein interdisziplinäres Team aus Medizinern unterschiedlicher Fachrichtungen zunächst, dass Raisa unter einer seltenen Form der Epilepsie leiden könnte. Eine derartige Erkrankung wird durch abnorme elektrische Aktivität im Gehirn verursacht und führt zu plötzlichen Krampfanfällen, die von kurzer Bewusstlosigkeit begleitet werden können. Die Mediziner des Aachener Klinikums führen daher zuerst ein EEG, ein Elektroenzephalogramm, durch. Bei dieser Untersuchung wird durch Elektroden, die an bestimmten Stellen von Raisas Kopf angebracht werden und über Kabel mit einem EEG-Gerät verbunden sind, die Aktivität ihres Gehirns gemessen. Zur bildgebenden Unterstützung wird ergänzend eine Magnetresonanztomographie durchgeführt. Die so erhaltenen Ergebnisse führen jedoch zu keiner klaren Diagnose. Professor Mücke entscheidet, Raisa für einige Tage stationär auf der neurologischen Station aufnehmen zu lassen, sie dort weiter zu beobachten und weitere Tests durchzuführen. Raisa fühlt sich in Aachen gut aufgehoben, doch die anhaltende Ungewissheit und die ständigen Untersuchungen zerren an ihren ohnehin schon schwachen Nerven. Sie will endlich eine Erklärung für ihre Qualen. Und auch wenn Martin Mücke bereits einen Verdacht hegt, eine definitive Diagnose erfordert das Vorhandensein klinischer Symptome. Die daraufhin durchgeführten polysomnographischen Untersuchungen, bei der bestimmte biologische Parameter im Schlaf gemessen werden, ergeben bei Raisa charakteristische Befunde für die vom Experten vermutete seltene Erkrankung. Außerdem weist die durch eine Lumbalpunktion gewonnene Nervenflüssigkeit einen verminderten Hypokretin-1-Spiegel auf. Auf Grundlage dieser Ergebnisse stellt Professor Mücke dann schließlich die richtige Diagnose. Sie lautet Narkolepsie Typ 1 mit Kataplexie. Bei der Narkolepsie handelt es sich um eine seltene neurologische Erkrankung mit einer Prävalenz von etwa 1 zu 2000 bis 1 zu 5000, die durch eine gestörte Regulierung des Schlaf-Wach-Rhythmus gekennzeichnet ist. Im Volksmund, auch als Schlafsucht bezeichnet, stellt die Narkolepsie eine Funktionsstörung des Gehirns dar. Beim Typ 1 der Narkolepsie kommt es zusätzlich zu einem weiteren Symptom, der Kataplexie, einem plötzlichen Verlust der Muskelkontrolle, die oft durch starke Emotionen ausgelöst wird. Dies war auch der Grund, weshalb Raisas Muskeln im Nachgang des verstörenden Gesprächs mit Thomas Button erschlafften und sie zu Hause unwillkürlich zusammengesackt war. Weitere Symptome der Narkolepsie können Schlaflähmungen und Halluzinationen sein. Besonders typisch sind diese lebhaften, oft beängstigenden Sinnestäuschungen beim Einschlafen oder Erwachen. Ein Phänomen, das Raisa, die erleichtert ist, endlich eine Erklärung für ihre Leiden zu haben, nur zu gut kennt. Professor Mücke erklärt seiner Patientin, dass die Diagnose von Narkolepsie oft schwierig ist und die Symptome, wie auch in ihrem Fall, leicht mit anderen Erkrankungen verwechselt werden können. Mit der richtigen medikamentösen Einstellung und Anpassungen in ihrem Lebensstil sei sie darüber hinaus aber zukünftig in der Lage, ein weitgehend normales Leben zu führen. Die Krankheit, so Mücke weiter, sei auf den Verlust oder die Beeinträchtigung der Orexin- bzw. Hypokretin-Neuronen des lateralen Hypothalamus zurückzuführen, also dem Hirnareal, das neben der Regulierung von Appetit und Sättigung, der Schmerzwahrnehmung und anderer lebenswichtiger Funktionen auch für den Schlaf zuständig ist. Ein Mangel, der in Raisas Fall zum verminderten Hypokretin-1-Spiegel im Liquor führt. Vermutlich wird dieser Zustand durch eine Autoimmunerkrankung ausgelöst, die durch Umweltfaktoren im Zusammenspiel mit Anfälligkeitsgenen begünstigt werden kann. Mit der Unterstützung von Professor Mücke und seinem Team lernt Raisa nun, mit ihrer Erkrankung umzugehen. Sie erhält die erwähnte Medikation, um ihre Symptome zu kontrollieren, und wird mit Strategien vertraut gemacht, die es ihr erleichtern, ihren Alltag besser zu bewältigen. Langsam erobert Raissa unter diesen angepassten Bedingungen und mit der Gewissheit, dass sie jederzeit auf professionelle Hilfe zählen kann, ihr Leben zurück. Doch auch während dieser kräftezehrenden Zeit setzt ihre Ex-Affäre Thomas Button die Frau weiter unter Druck und versucht, sie zu diskreditieren. Der Mann verbreitet das Gerücht, dass Raissa ihre Krankheit nur vortäuschen würde, um sich eine lukrative Frührente zu erschleichen. Doch auf das Karma ist in diesem Falle Verlass. Ein anonymer Hinweis führt zu einer Untersuchung von Buttons Verhalten. Dabei stellt sich heraus, dass er nicht nur Raissa, sondern auch andere Mitarbeiterinnen belästigt hat. Die Beweise sind so erdrückend, dass Button fristlos entlassen wird. Andrew bleibt an ihrer Seite. Und als Ausbilderin für den Fluglotsen-Nachwuchs hat Raissa jetzt eine neue, verantwortungsvolle Aufgabe gefunden, ohne eine Gefahr für sich und andere zu sein. Narkolepsie. Ich glaube, jeder hat davon schon einmal gehört und jeder stellt sich dem Patienten folgendermaßen vor. Der Patient nimmt an einer Besprechung teil und klappt nach vorne weg und schläft. Mhm. Und so ist es eben nicht, das haben wir jetzt gelernt. Narkolepsie genau. Hat viele Erscheinungsformen. Eine davon haben wir jetzt hier kennengelernt mit Raissa.
Genau, wir sprechen ja jetzt hier über eine ganz spezifische Narkolepsie und zwar Typ 1 mit einer sogenannten Kataplexie.
Die Kataplexie beschreibt die Lähmung, die Starre.
Ja, also es tritt häufig bei Menschen auf, die an einer Narkolepsie leiden. Mhm. Die Narkolepsie ist ja eine Schlafstörung, die durch übermäßigen Tagesschlaf oder Tagesschläfrigkeit und plötzliche Schlafanfälle gezeichnet ist. Mhm. Ne? Und das wird ja einfach durch eine Fehlfunktion des Gehirns verursacht. Mhm. Und das kann dann bei normaler Kontrolle, also eine normale Kontrolle der Muskulatur ist dann einfach gestört. Ne?
Ja, okay, so kann man sich das vorstellen. Es gibt genetische Prädispositionen für die Narkolepsie, ne? Soweit wisst ihr es.
Ja, also es gibt eine genetische Prädisposition, insbesondere im sogenannten HLA-Komplex, also humanes Leukozytenantigen.
Aha.
Ja, also da bin ich jetzt nicht so tief drin. Frag mich da bitte nicht.
Wir sind nicht
tiefer.
Ganz raus, aber auch nicht tief, aber immerhin.
Und das erhöht das Risiko, dann auch an einer sogenannten Narkolepsie zu erkranken.
Okay, das bedeutet nicht, dass jemand, der Träger ist, an Narkolepsie erkrankt, aber die Möglichkeit besteht oder ist eine erhöhte Möglichkeit. Aber es gibt ja auch die Vermutung, dass es eine Autoimmunreaktion ist, die die Neuronen und den Hypothalamus als Ganzen angreifen und sogar zerstören. Ist das so?
Ja, also dass die Neuronen im Hypothalamus dann sozusagen angegriffen werden. Mhm. Also man kann ja nochmal sagen, der Hypothalamus ist ja so ein winziger Bereich im Gehirn,
ja,
der
aber ganz wichtig.
Unterhalb des Thalamus liegt.
Und der Thalamus, deine Geste ist oben,
genau,
im Kopf.
So in der Mitte. Mhm. Und liegt und auch eine wichtige Rolle, insbesondere in der Regulierung von vielen Körperfunktionen auch spielt. Obwohl der wirklich klein ist, hat er einen sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Körper und unser Verhalten.
Mhm.
Und insbesondere zum Beispiel für den Hormonhaushalt, aber auch für die Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus.
Ja.
Und der hilft zum Beispiel dabei, diesen täglichen Rhythmus zu haben, diesen zirkadianen Rhythmus zu regulieren. Das ist so einer der Hauptaufgaben, aber auch zum Beispiel die Regulierung der Körpertemperatur,
ja, alles,
oder auch
also,
Appetit und Durst,
Fieber,
ne? Emotionen und Verhalten, auch sexuelle Funktionen und Fortpflanzungstriebe. Also du siehst.
Wir halten fest, ohne den Hypothalamus nichts geht.
Nichts geht.
Rien.
Aber das muss man überlegen, so eine kleine Region, was die für einen großen Einfluss hat. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn da irgendwelche Schädigungen in dieser Region sind, was das für immense Auswirkungen dann auch auf den gesamten Körper haben kann. Ne?
Dann?
Umweltfaktoren. Umweltfaktoren auch hier wieder durchaus wichtig. Die können auch gemeinsam mit Autoimmunreaktionen auslösen, also die Narkolepsie auslösen. Und da muss man halt auch nochmal drauf gucken, gibt es da irgendwelche Ursachen, die vielleicht eine Rolle spielen können.
Mhm. Seit wann kennt man die Narkolepsie oder nennt man die schläfrige Narkoleptiker?
Also man sagt so seit dem 19. Jahrhundert, also es gibt erste Berichte über Narkolepsien aus dem späten 19. Jahrhundert und da ist vielleicht auch ganz bekannt der Arzt Karl Westphal, der hat die Erkrankung, ich glaube 1877 erstmals beschrieben und darüber ist halt auch diese Narkolepsie dann bekannt geworden. Ne?
Und eben ein Krankheitsbild gezeichnet worden.
Ja.
Denn das Stigma der Erkrankten an Narkolepsie ist doch sicherlich, dass sie vollkommen falsch eingeschätzt werden. Dass das Menschen sind, die, nur ich stelle mir vor, man leidet an einer schwächeren Form, dann wird man be- und verurteilt als jemand, der sich nicht im Griff hat, als jemand, der faul ist, der sich nicht anstrengt, der keinen Ehrgeiz hat, der nicht euphorisch interessiert an einer Thematik ist, der es im Leben einfach zu nichts bringt, der es nicht auf die Reihe kriegt.
Ja, und auch wenn man so in den Bereich der Wertschätzung guckt, wenn du plötzlich mit jemandem sprichst oder im Job mit dem arbeitest und der pennt dann plötzlich ein.
Super, so interessant bin ich also für dich, ja? So hörst du mir zu und so konzentriert bist du auf mich, so egal bin ich dir also. Na toll.
Genau. Also und das ist halt, glaube ich, so ein Thema, was das auch so im sozialen Bereich
schwierig macht.
Ne? Und das ist aber Teil der modernen Forschung. Also auch man geht jetzt davon aus, das ist ein Bereich der neurologischen Erkrankung ja dann anzusiedeln und dass das halt auch auf bestimmte Erkrankungen vor allen Dingen der Neuronen, also der Nerven im Gehirn auch zurückzuführen ist. Also man spricht hier von den sogenannten Hypokretin produzierenden Neuronen.
Hypokretin, was sind das denn?
Also Hypokretin selber ist ja so eine Art Chemikalie, die von den speziellen, also von speziellen Neuronen im Hypothalamus gebildet wird.
Mhm.
Und da gibt es halt auch Typ 1 und Typ 2, also Hypokretin 1 und 2.
Ja.
Und die regulieren dann wieder regulieren diesen Schlaf-Wach-Rhythmus.
Mhm.
Um das so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Ne? Und das fördert das Wachsein und verhindert, dass wir tagsüber plötzlich einschlafen. Aber auch für andere Funktionen des Körpers ist es wichtig für den Appetit und den Energiehaushalt.
Mhm.
Und wenn diese Nervenfasern oder diese Nerven gestört sind oder zerstört werden, dann haben wir halt in diesen einzelnen Bereichen dann auch Probleme.
Probleme. Und das kann man vielleicht nochmal sagen, jemand, der an dieser Krankheit leidet, der kann noch so gut auf seinen Zuckerspiegel zum Beispiel achten, auf seinen Energiehaushalt und wird trotzdem von diesen Einschlaf- und Schläfrigkeitsattacken geplagt, weil es eben einfach nicht rund läuft.
Ja. Genau, heutzutage kann man ja mit Medikamenten dagegen steuern, also es gibt bestimmte Stimulanzien, aber auch im Bereich der antidepressiver Therapie, Präparate, die eingesetzt werden können, aber auch nicht medikamentöse Maßnahmen. Wir kommen wieder zurück auf mein Thema, die Schlafhygiene, also die regelmäßigen Schlafzeiten einzuhalten, also ein ruhiges Schlafumfeld. Auch ruhig mal kurze Nickerchen zu machen, also geplante Nickerchen, ne? Also während des Tages. Und das kann dann halt diese Tagesschläfrigkeit dann vermindern.
Was ich mich frage, ist, ob man sich eine Narkolepsie sozusagen selber beibringen kann, indem man schlecht mit sich umgeht, indem man keinerlei Schlafhygiene an sich ranlässt, indem man Raubbau mit sich selbst betreibt. Kann man dann die eigenen Nerven, das, wie heißt das nochmal,
Hypokretin,
Hypokretin sozusagen, also selber zerstören?
Puh.
Da sage ich jetzt was, ne? Da frage ich was.
Ich habe keine Ahnung. Also ich würde sagen, also versuchen wir uns das mal herzuleiten. Also wir haben ja dann keinen vernünftigen Schlafrhythmus, Schlafwachrhythmus. Und dann entsteht auf jeden Fall eine Tagesmüdigkeit, würde ich sagen. Und dass du dann halt auch vielleicht mal so wegdöst. Aber ob das da, also das ist jetzt nicht
das ist mit so einer... Die Produktion eben ja. hindern kann, dass wenn man sich, wenn man...
Also ich glaube so nicht, dass es da bestimmte bekannte Methoden gibt, um eine Narkolepsie selbst bei sich hervorrufen zu können. Also du kannst ja nicht selber
also diese Hypokretin-produzierende
Neurone zerstören. Dadurch, das glaube ich nicht. Nee, würde ich sagen. Also du, das ist eine andere Form der Müdigkeit dann. Und dann kriegen wir wieder Anrufe
von Neurologen. Ja, möglicherweise, das wäre ja interessant, die uns das mal sagen.
Also wie gesagt, bin ich jetzt nicht so drin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du dann halt eine gewisse Müdigkeit und Tagesschläfrigkeit hast. Das ist ja auch klar, das kennen wir ja alle, wenn du eine Nacht durchgearbeitet oder durchgemacht hast, das ja ist ein Thema.
Ja. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Nicht, weil wir auch müde geworden wären, sondern weil es an der Zeit ist.
Ja.
Und wir uns aber bald wiedersehen.
Ich denke auch.
Und heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage.
Genau, und ich freue mich auf den nächsten Fall mit dir.
Ich mich auch. Alles Gute.
Dir auch. Tschüss.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.